Und den Trainer dafür haben sie jetzt. Also Daniel Thun ist bei aller Emotionalität und Freude, dass er bei Werder ist, schon eher klare Kante. Er sagt, okay, so will ich das haben und so machen wir das jetzt.
Hallo, herzlich willkommen bei Grün auf Weiß, dem Podcast des Weser-Kurier. Wir sind wieder am Start. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Freunde.
Ja JJ, mein Name ist Stefan Freie. Wenn ich das eben vergessen habe, sage ich es einfach nochmal hinterher. Wir machen unsere 30. Folge heute und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir vor einigen Monaten hatten wir Werder punktemäßig eingeholt. Da haben wir glaube ich 17, 18 Folgen und wir haben uns damals gefragt, wie das wohl weitergehen würde, das Rennen. Ob am Ende Werder mehr Punkte oder wir mehr Folgen haben würden. In den letzten Monaten schien es einigermaßen klar. Aber jetzt kann man sagen, vielleicht hängen sie uns doch nochmal irgendwann ab, wenn sie uns denn einholen. Das ist ja noch nicht der Fall. Was meinst denn du?
Wir spüren ihren Atem im Nacken, ne?
Ja. Fünf Punkte. Fünf Punkte sind es noch.
Ja, und wir mussten nicht mal den Trainerwechsel stellen. Ja. Wir sind in der gleichen Konstellation geblieben. Wir liefern
ja, aber die Aufstellung, so ein paar Kleinigkeiten haben wir in der Aufstellung verändert. Schon ging's. Und wir sind selbstbewusster geworden.
Genau, Dreierkette, Viererkette, Hauptsache Federkette, hör auf. Wir haben eine ganz neue Konstellation, ne? Also man merkt schon, wir sind etwas lockerer, ja, geradezu freudig hier unterwegs. Hatten wir noch gar nicht, seit wir den Podcast machen, ne? Dass wir zwei Siege hintereinander haben. Und man muss tatsächlich ja fast ein ganzes Jahr und zwei Werder-Trainer zurückgehen, ne? Um das mal wieder zu finden. Das war dann unter Ole Werner letztes Jahr, März, April, wer sich erinnern mag. Sogar vier Siege am Stück damals. Also in Kiel, dann gegen Frankfurt, in Stuttgart und gegen Bochum. Kann man sich kaum vorstellen. Damals übrigens auch nach einem sehr tristen Februar, inklusive Pokal aus dem Bielefeld, war damals bitter nötig, diese Wende. Und siehe da, Werder hat danach bis Saisonende kein Spiel mehr verloren. Ist jetzt nichts, was wir diesmal auch erwarten dürfen, oder? Du als Bremer, selbst du glaubst es nicht.
Ja, ich bin ja grün und du bist weiß, sagst du immer, ne? Das ist ja so. Nee, das glaube ich nicht. Ist aber auch nicht nötig, um am Ende ein gutes Gefühl zu vermitteln, was den Klassenerhalt angeht. Und das haben wir ja jetzt wieder im Vergleich zur Situation, die uns bis vor gut zwei Wochen begleitet hat. Da haben wir alle auf eine Wende gehofft, nun ist sie da, aber wie nachhaltig die Wende ist, wissen wir halt immer noch nicht. Aber tatsächlich, es gibt Anlass zur Hoffnung, nach allem, was wir gesehen haben.
Ja, vor allen Dingen jetzt ist das Spiel bei Union Berlin. Und das hatte ich ja dann auch jetzt zum Thema gemacht in der Kolumne. Da hat man jetzt eine Handschrift gesehen vom Trainer, ne? Und die ersten drei Spiele waren happig für Daniel Thun. Haben wir auch hier viel kritisiert. Genauso muss man ihn jetzt dann aber auch loben für viele Dinge, die er anders gemacht hat. Und ich glaube, irgendwann ist bei ihm so dieser Moment gekommen, wo er sich alles angeschaut hatte bei Werder, wo er viel ausprobiert hat, auch in vielen Sachen enttäuscht wurde von dem einen oder anderen Spieler oder es ist nicht so aufgegangen, wie er es beim Kader erwartet hätte. Und dass er dann so eine, ja ich sage jetzt mal, leck mich am Arsch-Einstellung gefunden hat und gesagt hat, wir machen das jetzt so, wie ich es für richtig halte und alle mir nach, so. Und das sieht man jetzt auf dem Feld, ne? Also gerade bei Union war das von hinten bis vorne zu sehen. Da sieht man dann tatsächlich eine Handschrift, was ja immer das größte Kompliment ist für einen Trainer. Und das können wir ja mal Stück für Stück uns anschauen hier und mal durchsprechen. Womit willst du anfangen?
Ja, wo du von der Handschrift sprichst, das habe ich mich auch gefragt beim Studium deiner Kolumne. Die größte Handschrift, glaube ich, bezieht sich überhaupt nicht auf die Aufstellung, auch nicht auf das System, sondern eher auch auf die Köpfe der Spieler, weil sie einen anderen Eindruck machten. Ich bin ja nach wie vor der Meinung und ich lasse mich davon, glaube ich, auch niemals abbringen. Sie haben nicht immer schlecht gespielt unter Horst Steffen und auch in den ersten Partien unter Daniel Thun nicht. Aber es fehlte eben immer so ein bisschen was. Das war nicht zuletzt auch manchmal das Spielglück. Auch darauf habe ich ja immer wieder hingewiesen. Aber es fehlte, glaube ich, auch im Kopf was. So eine mentale Stärke, sich den Widerständen, die nun mal eben ein Fußballspiel mit sich bringt, zu stellen und sie im besten Fall auch zu überwinden. Und da machen sie einen deutlich stärkeren, mental gefestigteren Eindruck jetzt im Moment auf mich. Insofern wäre das für mich der wesentliche Punkt, den er auch verändert hat.
Ja, sie haben tatsächlich nicht immer schlecht gespielt unter Horst Steffen, wie du es gesagt hast. Sie haben aber halt nie gewonnen. Ne? Da kamen langen Serie vor der Entlassung von Horst Steffen. Das macht ja was auch mit dem Kopf und mit dem Glauben. Ne? Und während Horst Steffen dann immer noch tapfer bis zum Ende da saß und auf alle unsere Fragen gesagt hat, also ich glaube daran, dass wir wieder gewinnen werden, ich glaube daran, dass die Spieler belohnt werden, hat dieser Glaube in der Mannschaft, vor allen Dingen bei dem einen oder anderen wichtigen Spieler, nachgelassen. Ne? Und das ist jetzt so eine Einflugschneise gewesen für Daniel Thun, wo er rein konnte, die Sachen anders zu machen. Horst Steffen, das haben wir anfangs sehr gelobt und war vielleicht auch ganz gut für Werder, nochmal neu. Und es war auch einer der Gründe, weshalb der Verein sich ja für diesen Trainer Horst Steffen damals entschieden hat. Er hatte so eine geradezu väterliche Herangehensweise. Er wollte alle mitnehmen bei den Entscheidungen, hat die Mannschaft viel mitbestimmen lassen, wie gespielt wird, hat dann ja auch umgestellt auf Wunsch der Mannschaft, dass wir jetzt doch wieder die Viererkette einmotten und spielen dann mit Dreier-, Fünferkette, weil die Mannschaft sich dann wohler fühlt. Und die Mannschaft will die Standards aber nicht so schießen, sondern so schießen und so. Und irgendwann kam dieser Punkt, als diese ganzen Spiele nicht gewonnen wurden, wo dann so Mentalitätsspieler, Vollprofis wie Jens Day als Beispiel oder Sennelin und andere an dem Punkt waren, wo sie gesagt haben, hier wird viel zu viel geredet und jeder darf hier mitreden und so weiter. Klare Vorgabe und dann machen wir das so. Ne? Mhm. Und den Trainer dafür haben sie jetzt. Also Daniel Thun ist bei aller Emotionalität und Freude, dass er bei Werder ist, schon eher klare Kante. Er sagt, okay, so will ich das haben und so machen wir das jetzt. Mhm. Und die Spieler merken jetzt, dass es aufgeht und das hat gerade dieses Union-Berlin-Spiel gezeigt, dieser doch deutliche 4-1-Sieg. Ne?
Wobei man vielleicht dann eben auch sagen muss, es geht dann gar nicht nur um den Glauben, dass man als Mannschaft Spiele gewinnen kann, sondern es geht um den Glauben, dass man unter diesem Trainer Spiele gewinnen kann. Sodass dann im Nachhinein vielleicht diese Veränderung auf der Trainerposition, wir alle haben sie bedauert, weil wir Horst Steffen als Mensch und bestimmt auch als Fachmann schätzen, aber dass genau diese Veränderung dann eben auch der richtige Schritt war und vielleicht auch gar nicht mit irgendeiner Alternative versehen.
Ja, Clemens Fritz sprach ja damals bei dem Trainerwechsel von diesem Impuls, den die Mannschaft brauche. Ein Wort, das wir alle nicht mögen, haben wir hier viel drüber gesprochen, weil das immer so die letzte Patrone ist, wenn du sagst, ja, muss halt Impuls her. Was wir jetzt bei Union gesehen haben, war dann tatsächlich ein Impuls in deutlicher Art, aufbauen auf dem Heidenheim-Spiel. Aber es hat halt gedauert und das Entscheidende war, dass Thun Dinge dann verändert hat. Am Anfang hat er sehr viel so gelassen, wie es war, in der Erwartung, naja, eigentlich müsste es ja so klappen. Das war gerade das allererste Spiel in Freiburg war ja in der Richtung krass. Und jetzt ist eine ganz andere Herangehensweise zu sehen, auch eine ganz andere Art, wie die Mannschaft aufgestellt ist und wie sie bei Ballbesitz agiert. Das halte ich für sehr entscheidend. Und dann bist du plötzlich dominant gegen so einen Gegner wie Heidenheim und wie Union Berlin. Die spielen natürlich die Überzahl in die Karten, aber wisst ihr auch alle, Überzahl war jetzt nicht unsere Stärke in dieser Saison. Also haben wir uns immer schwer mitgetan bei Werder. Da kam jetzt viel zusammen, was den Spielern gezeigt hat, hey, klasse, läuft jetzt, ne?
Mhm. Wobei auch das ja den Kopf betrifft, ne? Also klar, du kannst der Mannschaft was an die Hand geben, so und so wollen wir nach vorne spielen. Was allerdings in den allermeisten Fällen ja immer noch abhängig ist dann auch vom Verhalten des Gegners. Insofern ist es auch sehr theoretisch, aber du kannst dir vor allen Dingen, und das hat eine sehr praktische Komponente, du kannst sie vor allen Dingen im Kopf so stark machen. Und ihnen klar machen, das geht. Wenn ihr die und die Situation habt, dann wisst ihr genau, was ihr zu tun habt. Dann könnt ihr das und das probieren, aber ihr habt auch die und die Möglichkeiten. Und vor allen Dingen habt ihr die spielerische Qualität, um das dann auch entsprechend nach vorne zu bringen, das Ding.
Ja, und zumal, was Thun jetzt macht, ist ja keine Hexerei. Und er überfrachtet die Mannschaft jetzt auch nicht mit irgendwelchen theoretischen Fakten und will 1000 Sachen gleichzeitig. Sondern ganz im Gegenteil, das sind eher relativ einfache Veränderungen oder logische Veränderungen. Aber vorher war alles so verkrustet, dass du tatsächlich einen neuen Trainer brauchtest, ein neues Trainerteam, um diese Verkrustungen aufzubrechen und jetzt diese einfachen, logischen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich mache das mal fest am Mittelfeld als Beispiel, wo du jetzt mit Sennelin nur noch einen Sechser hast und davor spielst du mit zwei zentral offensiven Mittelfeldspielern, Jens Stay und Cameron Bratters. Hast du links draußen dann noch Romano Schmid, so ein bisschen als freischaffenden Künstler und hast dadurch plötzlich viel mehr Spieler in Strafraumnähe und um den Strafraum. Jetzt guckt euch mal an, wie oft Werder jetzt dann aufs Tor geschossen hat und zwar auch gute Abschlüsse gehabt hat aus dieser zweiten Reihe. Mhm. Schaut euch an, wie oft Jens Day jetzt im Strafraum lauert, auch bei diesen langen Bällen auf den zweiten Pfosten. Es ist ja sehr, sehr auffallend. Und das ist ja auch eine Logik, wo ich sage, ja, hey, herzlich willkommen für diese Idee. Denn Jens Day ist jetzt schon in der zweiten Saison unser bester Scorer vorne. Der schießt die meisten Tore und zwar mit dem Kopf wie mit dem Fuß. Das heißt, du musst ja alles dafür tun, dass du diesen Spieler möglichst oft in Abschlusssituationen bringst. Und das ist er jetzt wieder sehr viel häufiger in diesem neuen System von Daniel Thun. In der zweiten Halbzeit war er sogar offensiv dann rechts außen bei Union. Das tut ihm gut, das tut der Mannschaft gut und hat er jetzt auch dann wieder mal zu einem Stay-Tor geführt.
Ja, aber es hieß im Herbst zumindest noch, dass Jens Stay sich gar nicht so wohl fühlt in, sagen wir mal, einem offensiven Mittelfeld. Er wäre der Spieler, der lieber das Feld vor sich hat und deshalb aus der Tiefe kommt.
Ja, die Diskussion hatte ich damals tatsächlich mit Horst Steffen gehabt. Hatten wir drüber gesprochen, als wir im Bootshaus waren damals. War ja ein sehr fachlicher, taktischer Nachmittag, den wir da zusammen verbracht haben. Und er meinte halt, dass er mit Jens das Gespräch darüber geführt hat und dass Jens ein Spieler ist, der nicht so gerne mit dem Rücken zum gegnerischen Tor agiert. Und je weiter er nach vorne in so eine offensive Stürmerrolle kommt, desto mehr müsste er das natürlich tun. Und das will er nicht, er will das vor sich haben. Thune hat es jetzt geschafft, ihn in eine Position zu bringen, wo er nicht mit dem Rücken zum Tor agieren muss, ne? Sondern er hat sehr viel Spiel vor sich und vor allen Dingen Diagonalspiel hilft da, ne? Also der Ball ist auf der linken Bremer Seite und Jens Day rückt rechts vorne in den Strafraum rein und wird dann bedient. Das ist eigentlich ideal für ihn und das Muster haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Jetzt ist natürlich dann spannend zu sehen, die nächsten Gegner, Mainz, Wolfsburg zum Beispiel, die jetzt kommen, die analysieren das ja auch, die werden sich dann irgendwas einfallen lassen, dann muss Werder sich da wieder ein bisschen was einfallen lassen. Das ist jetzt so ein bisschen wie Schach die nächsten Wochen. Aber immerhin ist der Glaube zurück bei Werder, dass du Jens Day in diese Position bringst. Er trifft wieder und du hast insgesamt wieder eine ganz andere Dominanz im Mittelfeld. Das ist schon gut zu sehen.
Mir ist aufgefallen, oder ich habe während des Spiels bei Union dann gedacht, wir haben mittlerweile auch eine deutlich größere Anzahl an Spieler, die Startelf-Kandidaten sind oder zumindest den Anspruch dann vielleicht auch darauf haben, in der Startelf zu stehen. Kannst du dich erinnern, unter Horst Steffen schien es manchmal so, als hättest du vielleicht so 12, 13 Kandidaten. Die erste Zeit von Daniel Thune war ähnlich gestaltet, würde ich sagen. Und jetzt hast du auf einmal, ja klar, du hast einen Olivier Dimon, der so eine Art Entdeckung ist auf einmal und der dann eben auch spielt, obwohl Isaac Schmidt dann auch zur Verfügung steht. Du hast natürlich jetzt wieder unseren alten Freund Leo Bittencourt, der auf meine Rolle übernimmt. Und das ist längst nicht mehr undenkbar, dass er auch mal von Anfang an spielt. Und Malatini könnte man noch nennen, der ist auch offensichtlich wieder mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausgestattet, das ihm, sagen wir mal, eine gewisse Sicherheit verleiht. Und das war ja genau das, was ihm oft gefehlt hat in den vergangenen Monaten. Und ja, über Cameron Poyatas brauchen wir nicht sprechen. Der saß lange auf der Bank. Ich habe zumindest immer mal wieder gedacht, er könnte von Anfang an spielen. Jetzt tut er es und er spielt gut. Also das sind ja schon mal allein vier Spieler, von denen du sagen kannst, die spielten eigentlich vor vier Wochen keine besonders große Rolle. Und jetzt sind sie da. Und wenn du dann überlegst, wer alles noch verletzt ist, Pieper, Koulibaly gehören natürlich dazu, Milosevic allen voran, unser neuer Torjäger. Das ist schon eine Menge, was du dann hast. Weil dann redest du am Ende über einen Kader von ja, nahezu 18 Leuten, von denen jeder eigentlich auch mal in der Startelf spielen könnte.
Ja, aber jeder auf der Position, auf der er es am besten kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei.
Samuel Mangula habe ich übrigens vergessen, um Gottes Willen. Das muss ich noch dazu sagen. Bevor du es sagst.
Bevor ich es sage.
Ja, genau.
Ich wollte auch Duxch nochmal erwähnen heute.
Nee, der ist weg. Den haben sie verkauft nach England. 2 Millionen.
Verschenkt.
Oder so.
Ja, Malatini wollte ich gerade sagen, weil du ihn so lobst. Ja, ich habe allerdings immer noch so ein bisschen Angst immer bei seinen Aktionen, weil der schon wie die argentinische Axt da hinten zu Werke geht. Das geht nicht lange gut, wenn er das nicht abstellt. Also die Zweikampfführung ist schon krass. Manchmal springt ihm einfach auch der Ball zu weit weg und dann kommt die Grätsche hinterher.
Das ist eine gefährliche Kombi.
Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, da sieht man, das ist halt kein Stark und kein Friedel, sondern es ist halt Malatini, da kann er sich noch ein bisschen was abgucken. Wird im Training ja auch eng geführt von Friedel. Ne? Also es ist schon ganz klar, wer da Koch und wer Kellner ist bei den beiden im Training. Da gibt es eine Lektion nach der anderen. Das ist spannend.
Aber das Unwohlsein ist nicht mehr so groß. Wenn du jetzt mal in die Situation kommst zu sagen, Julian Malatini muss in der Startelf stehen, dann hättest du vor 3 Monaten, hättest du nicht mal dran gedacht, sie wollen ihn sogar verkaufen, meine ich. Nee, wollten sie nicht. Ne? Er galt als Verkaufskandidat und dann haben
ja,
sie
doch,
in letzter Minute
entschieden. Sie hätten es gemacht, wenn nicht alle anderen dann verletzt gewesen wären im Winter.
Ja,
einfach
so,
um ihm auch Spielpraxis zu geben. Denn das ist ja das, was ihm am meisten fehlt. Wenn du den noch zu einem ernsthaften Bundesligaspieler machen willst, der 30 Spiele pro Saison macht, das ist für mich ernsthaft, dann muss der Spielpraxis kriegen, in dem jungen Alter als Innenverteidiger. Und das war so die Idee bei Werder. Aber am Ende war ja keiner mehr da im Januar, der verteidigen konnte, außer Malatini, dann musste der bleiben. Ne?
Ja.
Und jetzt kriegt er halt seine Einsätze. Was mich übrigens sehr gefreut hat, war, dass Olivier Demar nicht nur dieses Traumtor geschossen hat, sondern dass er es bei Union Berlin gemacht hat. Denn da hat er damals, ich war im Stadion dabei, sein mit Abstand schlechtestes Spiel für Werder Bremen gemacht und ist dann auch bei vielen im Verein in Ungnade gefallen. Das war damals ein Auftritt, total zögerlich, immer nur nach hinten gespielt, total ängstlich. Und jetzt guckt er an, wie der Junge plötzlich aufblüht.
Ja.
Übrigens ein Viererkettenspieler, ein ganz klarer Viererkettenspieler, hat vielleicht auch damit zu tun. Hat es aber auch in der zweiten Halbzeit dann sehr gut gemacht, weiterhin. als Werder umgestellt hatte. Und das ist ja auch so ein Ding, worüber wir mal sprechen müssen. Wir haben jetzt einen Trainer und eine Mannschaft, die sich nicht wochenlang des Hirns zermartert, da spielen wir Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, sondern sie starten mit der Viererkette und situativ, bei Bedarf, switchen sie das im Spiel um. Das war sowohl gegen Heidenheim so, da war es noch ein bisschen umständlich, da wurde Jens Day mit so einem riesen Zettel, hast du es gesehen, aufs Feld geschickt und er hat ihn mehrfach aufgemacht. Ich weiß nicht, entweder war es gemalt oder geschrieben, das wüsste ich mal gerne. Auf jeden Fall hat er sehr lange gebraucht, um das zu verstehen, was da stand. Ist dann zu den einzelnen Mitspielern und hat dann auch nochmal Senelin den Zettel, glaube ich, gegeben und alle guckten dann so da drauf. Jetzt hatte Dani Thun den Vorteil bei Union, dass er das in der Halbzeitpause dann persönlich die Umstellung bekannt geben konnte. Und das war ein guter Kniff, ne? Also die Situation war ja, du bist in Überzahl, du willst den Gegner jetzt auch einschnüren, damit er bloß nichts mehr anstellt, stellst dann um auf die Dreierkette, überlädst dadurch dann zusätzlich das Mittelfeld, weil du Leo Bittencourt reingenommen hast. Und das war auch so ein ganz schlauer Kniff, denn guck mal, wie Leo gespielt hat. Welche Ballsicherheit, welche Ballzirkulation, One-Touch-Fußball. An beiden Toren übrigens mehr oder weniger direkt beteiligt, die dann in der
zweiten Halbzeit geschossen wurden. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja. Ich glaube, dass er beim zweiten Tor, weil normalerweise kannst du da ja auch abschließen und da kannst du ja auch auf die Idee kommen, das war ein verunglückter Abschluss. Aber ich glaube, er wollte das genauso, den Ball weiterleiten auf Čović, der ihn dann ja auch tatsächlich zum 4:1 über die Linie bringt. Ich glaube, das war genau der Plan, den Leo da hatte. Und das ist dann richtig stark.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Ja, und das ist wichtig. Und wie oft haben wir hier in diesem Podcast darüber gesprochen, dass Leo wichtig werden kann, wenn du unten drin stehst im Keller, weil dann brauchst du solche Leute, die keine Angst vorm Ball haben, die keine Angst vorm Gegner haben, die den Kopf oben behalten und dir Entlastung dadurch verschaffen, dass sie den Ball in den eigenen Reihen halten. Durch sicheres Passspiel, durch Dribbling, durch eine Torvorlage. Und dafür war der Gold wert. Und ich glaube, da werden wir noch mehr von sehen. Hoffentlich bleibt er jetzt gesund. Das ist bei ihm auch immer entscheidend. Und dann kann der uns noch sehr, sehr nützen. Gerade auch, wenn du dir anschaust, wie vielen Spielern eine Gelbsperre droht. Dann werden da Plätze im Mittelfeld frei. Und dann muss Leo eigentlich dann noch mehr Verantwortung übernehmen. Ja.
Du hast gerade eben erwähnt, Werder wollte den Gegner einschnüren. Und auch das ist ja ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass sie mental auf einmal ganz anders drauf sind. Weil stell dir vor, dieses Spiel hätte es vor 4-5 Wochen gegeben. Sie wären bei Union Berlin angetreten, hätten auf irgendeine Art und Weise gegen einen Gegner in Unterzahl dann 2 Tore geschossen. Dann hätten die sich aber sowas von hinten reingestellt und hätten gesagt, hoffentlich kriegen wir das irgendwie über die Bühne. Und dieses Union einschnüren, genauso war es ja auch. Werder hat die ganze Zeit das Spiel gemacht. Was habe ich gehört? 17 Stationen vor dem vierten Tor, vor dem dritten Tor, das weiß ich gar nicht mehr genau. Nee, es war das vierte Tor. 17 Stationen, das heißt, die haben alles kontrolliert und das musst du erstmal hinbekommen als Mannschaft, die gerade vom vorletzten Tabellenplatz nach oben klettert, mühsam. Also das ist nochmal wieder diese Kopfsache, die sich verändert hat und die macht, glaube ich, mir auch am meisten Hoffnung. Neben all den Änderungen und natürlich ist die, glaube ich, auch ganz ausdrücklich zurückzuführen auf Dani Thun und den frischen Wind, den er reingebracht hat, eine andere Ansprache, vielleicht auch tatsächlich die klaren Vorgaben. Das ist ja manchmal so, du wirst manchmal besser im Kopf, selbstbewusster, wenn dir einer sagt, was du zu tun hast, als wenn du selber immer überlegen musst.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, wenn du vor ein paar Wochen bei Union gespielt hättest, da wäre Werder aufgetreten wie eine Mannschaft, die in Todesangst erstarrt vor diesen langen Bällen, die Union dann hinten rausspielt auf die Spitzen. Hätte sich hinten reingestellt und so versucht, diese Bälle und diese Räume zuzumachen. Jetzt machen sie es anders, zwar in Überzahl, aber wie gesagt, das muss dann auch erstmal hinkriegen. Schnüren den Gegner ein und unterbinden diese Bälle. Und da war ja ganz viel Raum hinter der Abwehrkette bis hin zu Mio Bakker. Also da hätte man viele Bälle reinspielen können, aber Union ist gar nicht mehr zu torgefährlichen Szenen gekommen, weil Werder das alles unterbunden hat und Werder sehr viel Ballbesitz dann hatte in den eigenen Reihen. Ich fand auch die beiden Auswechslungen an sich, einerseits logisch wegen der gelben Karten, also jetzt Kicke Topp rauszunehmen und Niklas Stark, weil beide gelb vorbelastet waren, dass du nicht dieses Risiko gehst, hey, wir spielen gleich hier 10 gegen 10. Wenn einer sich da jetzt noch was erlaubt, gerade Kicke war an der Grenze, gelb-rot gefährdet zu sein. Ja, ja. Aber Kicke hat auch viele Bälle verloren vorne. Ne? Und wenn du im Ballbesitz bleiben willst, gerade in der zweiten Halbzeit, wenn du diese fantastische Ballzirkulation haben möchtest, dann ist er der falsche Spieler dafür. Deshalb war das eine sehr kluge Umstellung in der zweiten Halbzeit.
es klingt sehr böse, aber ich meine das gar nicht so. Aber im Moment müssen wir uns tatsächlich fragen, wofür Keke Top der richtige Spieler gerade ist. Für welches Spiel? Welches Spiel würdest du denn dann empfehlen? Also ich glaube, er braucht auch nochmal so einen Restart, finde ich, in die Saison. In der Verfassung, in der er sich jetzt befindet.
Mach ihn zum Einwechselspieler Ende der zweiten Halbzeit, wie wir es jetzt auch gegen Heidenheim hatten. Wenn du die Dinge weitgehend geregelt hast, lass ihn da Erfahrungen sammeln, dann ist der Gegner auch ein bisschen müder oder hoffnungsloser. Kriegt er auch Räume, wie gegen Heidenheim bei seiner Riesentorchance. Aber ich bleibe dabei, das ist niemand, der dir von Anfang an im Moment weiterhilft. Dafür ist er einfach noch nicht gut genug. Ich sag mal noch nicht. Ich glaube immer noch dran, dass da ganz viel Potenzial drin ist, aber so langsam muss er dann auch einen Entwicklungsschritt machen, sonst wird er ein Zweitligastürmer sein.
Na, sagen wir mal so, den Schritt, den die meisten jetzt im Kopf gemacht haben, mit einer gewissen Lockerheit versehen, einfach ein bisschen selbstbewusster, den scheint er noch nicht so ganz vollzogen zu haben. Und dass er viel mitbringt, wissen wir beide. Wollen wir hoffen, dass sich das entwickelt in dieser Saison oder vielleicht auch danach. Worüber wir sprechen müssen, du hast es auch kurz eben schon, du hast den Namen schon mal genannt. Ich finde wirklich herausragend, wie Mio Backhaus mit dem Fehler auf St. Pauli umgegangen ist, weil er jetzt, er hatte so einen kleinen Wackler bei Union, Abspiel ist ihm ein bisschen missraten, konnte aber auch gleich wieder gut machen. Ansonsten wirkte er sowohl gegen Heidenheim als auch jetzt bei Union wirkte er wieder sehr sicher und völlig unbeeindruckt von diesem Fehler, weil das war ja so eine Sache, worüber wir seit Monaten sprechen. Irgendwann wird da mal so ein Patzer kommen, das ist völlig normal, bei Torhütern sowieso, aber auch bei jungen Torhütern. Und dann ist halt die Frage, wie gehen sie damit um? Und bei Mio können wir tatsächlich sagen, richtig gut. Also der ist mental sicher gefestigt.
Das ist mentale Stärke, ja, absolut. Also wir haben schon viele junge Torhüter gesehen, die lange dran zu knabbern hatten, übrigens auch im Spiel. Also der junge Nübel zum Beispiel fällt mir da ein. Auch Jonas Urbich in Köln. Die Fehler gemacht haben und dann hast du ihnen im Spiel diese Unruhe angemerkt und ich finde, das ist einerseits menschlich natürlich, andererseits natürlich nicht hilfreich für den Spieler und auch für die Mannschaft und das hat Mio schon nach seinen Fehler direkt abgeschüttelt im Spiel und du hast es ihm in den Spielen danach jetzt gar nicht mehr angemerkt. Also da haben wir keine Baustelle, da haben wir eine Lösung, das war ja auch wichtig. Das ist übrigens ganz interessant. Wir haben ja 30 Folgen, ne? Kleines Jubiläum könnte man sagen. Ich habe mir mal die ersten 2, 3, 4 Folgen nochmal angehört von uns, was wir am Saisonanfang alles schon vorhergesagt haben, was in dieser Saison passieren wird. Ist echt ein bisschen spooky, wenn man das heute hört, wie klar damals schon absehbar war, dass das eine ganz, ganz schwierige Saison wird. Und da war auch genau dieses Thema Backhaus nach den ersten Wacklern in Frankfurt damals, wo wir gesagt haben, wenn Werder in den Abstiegskampf gerät, dann brauchst du im Tor keine Baustelle, sondern eine Lösung und hoffentlich ist der die Lösung. Und ich denke, das kann man heute dick unterstreichen. Mio ist keine Baustelle, auch nicht im Abstiegskampf, sondern der ist die Lösung. Und Gott sei Dank hat Werder diesen Torhüter im Kasten.
Nicht seit Saisonbeginn, aber zumindest seit einigen Wochen schwärmst du vom FSV Mainz 05, dem kommenden Heimgegner des SV Werder. Das ist nochmal eine andere Klasse? Nee, so stark waren die dann nämlich auch nicht die letzten Wochen, ne? Wie du es prophezeit hast.
Ja, mal sehen, ne? Mal sehen. Also einerseits fällt mir das total schwer vom ersten FSV Mainz 05, wie sie sich übrigens nennen. Wir sagen ja immer nur Mainz 05.
Entschuldigung.
Das legen sie sehr viel Wert drauf, ich nicht.
Ich auch nicht.
Von denen zu schwärmen, fällt mir gleich doppelt schwer, weil ich bin ja Rheinland-Pfälzer und in meiner Generation, da gibt es nur einen 1. FC Kaiserslautern. Damals wusste gar keiner, dass in Mainz überhaupt Fußball gespielt wird. Die hat keiner interessiert, selbst als Kloppo da gespielt hat, nicht. Und die wurden ja dann erst interessant, als Kloppo Trainer wurde und dann dieser Aufstieg auch mit Manager Heidel gelang. Die haben jetzt im Winter einfach sehr viel richtig gemacht. Ich finde, sie haben einen sehr, sehr guten, erfahrenen Trainer geholt mit Fischer. Sie haben im Winter auch mehrere Transfers getätigt. Konnten sie natürlich auch, weil sie finanzkräftiger sind als Werder Bremen. Sie haben viel Geld auch eingesammelt im Europapokal. Sie hatten zuletzt ja auch 2 Cheftrainer unter Vertrag, die Werder gerne beide genommen hätte. Beide Bos. Svensson und Henriksen. Das spricht ja auch für die Arbeit in diesem Verein, die Werder dann nicht bekommen hat, bevor Daniel Thun dann verpflichtet wurde. Sagen wir mal so, guck dir die Tabelle mal an, blätter mal zurück. Als Werder zum Beispiel da gespielt hat damals, das war also 1. November, die waren abgeschlagen, Tabellenletzter. Und jeder hat sich gefragt, wie geht das denn, eine Mannschaft, die letztes Jahr so tollen Fußball gespielt hat und gar nicht so viele Spieler verloren hatte, mit diesem fantastischen Trainer da, Bo Henriksen damals, wie können die denn so abgeschlagen Letzter sein? Und jeder hätte gedacht, naja, die kommen wieder, ne? Und das haben sie jetzt auch umgesetzt. Sie haben einen Restart im Winter gemacht und die kommen wieder. So, das ist jetzt kein unschlagbarer Gegner, um Himmels Willen, aber die sind halt nicht mehr die Mannschaft, die da ganz, ganz hinten abgestanden auf dem letzten
Nein,
Platz steht. Sie stehen jetzt wieder hinter Werder, aber das ist ein 6-Punkte-Spiel, würde ich sagen. Ne?
Ja, das ist ja, die gibt es ja eigentlich nicht. Wir machen ja auch keine 2-Punkte-Folgen. Bei uns gibt es ja auch nur eine Frage. Naja gut, wie auch immer, du hast recht, es ist ganz sicher richtungsweisend. Und wenn wir uns die letzten Ergebnisse angucken, Mainz 05 hat seit 4 Spielen nicht gewonnen. 0-4.
Aber zuletzt jetzt gegen Stuttgart unentschieden gespielt. Das musst du auch erstmal machen. Also
ja,
die
ja,
hatten im Heimspiel gegen Stuttgart keine Chance. Ich möchte daran erinnern. Also gegen keine Mannschaft außer Bayern vielleicht noch, war Werder Bremen so gnadenlos unterlegen wie gegen den VfL Stuttgart.
Das stimmt, ja. Da haben wir uns, das hat uns nicht gefallen. Das stimmt, da kann ich mich noch sehr lebhaft dran erinnern. Das war das Heimspiel 0-4, ne? Im Dezember.
Ja.
Glaube ich, ja. Naja. 0-4 gegen den BVB hat auch Mainz 05 verloren und dann die Unentschieden gegen den HSV, gegen Bayer Leverkusen und eben, wie du sagst, gegen den VfB. Insofern, es ist vielleicht nicht mehr ganz der Höhenflug, der vor ein paar Wochen sich andeutete, aber du hast natürlich völlig recht, das ist schon auch nochmal ein guter Gegner. Ja, bis auf Heidenheim hat Werder, glaube ich, auch nur gute Gegner. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, gegen wen man da sagen könnte, nee, die haben wir schon mal von vornherein im Sack, die Punkte. Geht so weiter, was meinst du?
Also zumindest glauben wir jetzt wieder dran, also alle bei Werder glauben wieder dran, dass diese Mannschaft in der Lage ist, mehrere Spiele hintereinander erfolgreich zu gestalten. Also die werden jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, ne? Das meine ich damit nicht. Aber so, dass du vom Feld gehst und sagst, okay, die Leistung hat gepasst, wir haben einen Punkt oder wir haben sogar einen Sieg eingefahren und wir sind mittendrin im Geschäft, wenn es noch geht, die Klasse zu sichern. Daran glaubst du jetzt wieder. Und dieser Glaube war ja vorher verloren gegangen. Ne? Gleichwohl wird es natürlich jetzt nicht einfach. Es ist jetzt keine Binse, sondern da steckt ja was dahinter. Also Mainz haben wir eben gesagt, 6-Punkte-Spiel, dann fährst du nach Wolfsburg, die haben gerade Dieter Hecking installiert. Das ist für Werder die allerschlechteste Nachricht, weil der Mann dafür bekannt ist, Krisenmannschaften schnell zu festigen. Ne, siehe Bochum letztes Jahr, das war geradezu sensationell, was er da am Anfang hingekriegt hat. Dann kommt dieses emotionale Spiel gegen Leipzig zu Hause. Da kommt Ole Werner hierher, der wird natürlich auch motiviert sein, bis in die Haarspitzen. Auch wenn die bei ihm ein bisschen kürzer sind. Und dann musst du kurz nach Köln, das sind 6 Punkte Abstiegskrimi wieder. Und dann kommt das Spiel, auf das natürlich viele von euch warten, Werder gegen HSV, das ist dann Mitte April. Und da hast du ja zweierlei. Du hast einerseits dieses Hinspiel wieder gut zu machen, diese schlechte Leistung und Niederlage in Hamburg, die einfach unverzeihlich war in der ganzen Art und Weise, wie Werder da aufgetreten ist, das wisst ihr.
Ja.
Und das, auch das ist sehr wahrscheinlich dann, je nachdem wie die Tabelle aussieht, da müsste jetzt viel passieren, ein 6-Punkte-Spiel. Also da ist richtig Pfeffer drin und deshalb ist es gut, dass wir jetzt mit Zutrauen in diese Woche reingehen können. Also auch Zutrauen in die Mannschaft, aber auch jeder Spieler Zutrauen in sich und in den Nebenmann, weil man jetzt plötzlich sieht, hey, so wie das jetzt gerade läuft, funktioniert es.
Eine Vakanz im Management kostet Sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Wo du jetzt schon mal diese ganze Serie von Spielen aufgemacht hast, die auf Werder zukommen in den kommenden Wochen, traust du dir eine Prognose zu, wie nachhaltig dieses neue Selbstbewusstsein ist, wie nachhaltig Werder jetzt gefestigt auftreten wird? Weil es kann ja durchaus so kommen, wir wollen es nicht beschreien, aber es kann ja tatsächlich auch mal wieder eine Niederlage jetzt geben. Und dann ist natürlich genau die Frage, wie reagiert die Mannschaft darauf? Ist es wie Mio Backhaus, der sagt jetzt erst recht, oder ich zeige es euch allen, oder ist es dann, oh Gott, jetzt zweifeln wir wieder zu viel, was ja selten gut ist?
Naja, was mir gut gefallen hat bei Union, war, dass du zwar 0-1 in Rückstand geraten bist, aber dann eben nicht zerfallen bist, dass nicht diese Zweifel kamen und oh, wieder ist alles gegen uns und so, sondern du hast weiter eine selbstbewusste Mannschaft auf dem Platz gehabt, die weiter ihr Konzept durchgesetzt hat. Das war unheimlich wichtig, um dann auch so größeren Rückschlägen, wie du sie jetzt ansprichst, in Zukunft zu begegnen. Du wirst halt A, in Rückstand geraten, du wirst auch mal B, ein Spiel verlieren und dann ist halt aber wichtig, dass du weiter daran glaubst, dass du in diese Liga gehörst, dass du genügend Spiele gewinnen kannst und dass deine Nebenleute und du selber gut genug bist für den Job. Und das, glaube ich, hat dieses Union-Spiel jetzt schon gezeigt.
Ist wahrscheinlich auch die Frage, wenn du ein Spiel verlierst, mag das womöglich alles noch gut gehen und gar nichts ankratzen, aber wenn du dann nicht relativ schnell das nächste Erfolgserlebnis hast, dann kommen vielleicht tatsächlich immer wieder Fragen. Aber auch das wollen wir natürlich nicht beschreien, sondern beobachten.
Nein, aber man muss auch ein bisschen jetzt realistisch sein. Deshalb finde ich es gut, dass Daniel Thun jetzt nicht sich hinstellt und sagt, hier, ich bin der Größte, guck mal, was ich hier gemacht habe. Das machen wir jetzt für ihn so ein bisschen, sagen hier, guck mal, was er alles Gutes gemacht hat. Sondern er mahnt ja. Er sagt also, wir haben noch gar nichts erreicht und das ist wichtig. Ja, wir haben letzte Woche, habe ich hier gesagt, es gibt auf Platz 16 keinen Grund für Euphorie. Jetzt könnte man sagen, ja Mensch, Bär, guck da mal, jetzt sind wir 13. oder so. Ja, aber
ist auch kein Grund,
25 Punkten, ne? Und das ist sehr, sehr, sehr eng da unten. Also es wird sich jetzt einfach, darauf muss man sich mental vorbereiten als Werder-Fan und als Spieler und als Trainer und als Vorstandschef und was auch immer, auch als Podcaster hier. Es wird hin und her gehen. Also du wirst mal wieder unten reinrutschen, du wirst auch mal wieder vielleicht auf den Abstiegsplatz geraten oder auf den Relegationsplatz. Vielleicht bleibst du jetzt auch überm Strich, aber da ist ganz viel Bewegung drin und das muss man einfach wissen. Und abgerechnet, das kostet jetzt normalerweise 3 Euro, ich weiß, aber abgerechnet wird ja wirklich erst ganz am Schluss. Das heißt, es ist egal, ob du zwischendurch jetzt mal zum Beispiel gegen Leipzig eine Packung kriegst und rutschst dann wieder unten rein, weil du hast noch genügend Spiele, um das dann wieder auszugleichen. Und die anderen werden auch nicht jedes Spiel da unten gewinnen. Das ist ja auch mal klar.
Weißt du eigentlich, dass es aus meiner Sicht in den letzten Jahren, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, das ist auch schon 10, 15 Jahre ist es bestimmt her, es erwischt nicht selten immer noch eine Mannschaft, die im März glaubt, sie sind ja eigentlich gerettet. Werder kann ein Lied davon singen.
Das ich wollte gerade sagen, das ist das beste Beispiel. Nein, 20 war es die Relegation in Heidenheim, sieglos in Heidenheim.
Sieglos in Heidenheim, ja, aber es hat gereicht.
Letztes Spiel von Claudio Pizarro, unvergessen.
So,
und 21 kam dann der Abstieg. Und da gab es schon die ersten Kommentare in den Medien zu lesen damals im April. Klasse gesichert, jetzt muss Werder mal schön Fußball spielen.
Ja.
Und dann hat Werder, glaube ich, nur einen Punkt geholt bis Saisonende überhaupt und ist tatsächlich abgestiegen. Also da hast du recht, es erwischt oft Mannschaften, die noch nicht damit gerechnet haben. Aber Werder ist ja jetzt gewarnt. Also anders als damals ist Werder jetzt gewarnt. Du warst sogar schon Vorletzter.
Ja, ja, ich dachte auch nicht an Werder. Werder kommt ja tatsächlich eher von unten, gerade jetzt nochmal, und ist sich, glaube ich, mehr als andere sogar bewusst im Moment, dass es bis zum Ende eng sein wird und man durchaus den Abstiegskampf auch noch entsprechend annehmen muss. Ich glaube, ich weiß jetzt, ich will ja auch keinen Tipp abgeben, aber es fällt mir halt einfach auf, in den letzten Jahren, da passiert immer noch was mit einer Mannschaft, die eigentlich schon denkt, oh ja, wir sind wohl durch.
Ja, ich musste da übrigens jetzt beim Unionsspiel dran denken und leicht schmunzeln. Ich war ja nicht in der Kabine in der Halbzeit, aber vielleicht hat Christian Groß kurz das
diesmal nicht, oder was?
Diesmal nicht, da bin ich nicht reingelassen, ich bin aufgefallen.
Ja.
Aber Christian Groß, erinnert euch mal bei dem letzten Abstieg halt, das Spiel in Augsburg.
Nein, das möchte ich nicht.
Vorletztes Saisonspiel, doch, lass es mich erklären. Da war er früh gelb belastet in dem Spiel und Kofeld hat ihn nicht runtergenommen, weil er ihn einfach für wichtig hielt und gedacht hat, der ist so erfahren, dem passiert jetzt kein anderes Foul. Dann ist ihm aber ein Mörderfoul unterlaufen in der zweiten Halbzeit und dann ist er vom Platz geflogen. Und dann haben ja viele im Verein, du hast ja dann, wenn sowas passiert, hast du ja viele im Verein, die dann sagen, ja, das hätte der Trainer doch anders machen müssen. Der Trainer hat aber seine Gründe gehabt, das so zu entscheiden, und Flo Kofeld ist ja auch kein Blödmann. Vielleicht hätte ich ihn auch drauf gelassen, aber jetzt halt bei Union hattest du diese beiden gelb vorbelasteten Spieler in der ersten Halbzeit und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, Schiedsrichter, lass die Karte stecken bei Keke Top und bei Niklas Stark und dann holst du in der Halbzeit beide runter. Das fand ich halt gut, dass du sagst, okay, wir gehen das Risiko nicht ein. Kann auch sein, dass Niklas die Hüfte weh hatte, kann sein, dass Keke Top zu viele Bälle verloren hatte, mag ja auch sein, aber vielleicht war es auch ganz clever, sie einfach runterzuholen und zu sagen, heute keine gelb-rote Karte, heute wollen wir diesen zweiten Sieg.
Und ich muss noch nachtragen, und das macht die Erinnerung an diese Geschichte mit Christian Groß so schwierig. Werder war in Überzahl in Augsburg damals. Augsburg hatte, meine ich, eine frühe rote Karte bekommen und danach sprach eigentlich ja dann sehr viel für Werder in so einem ganz wichtigen Spiel. Und dann bekommt es Christian Groß hin, sich nochmal relativ schnell dann gelb-rot abzuholen. Heute können wir drüber lachen. Damals habe ich gesagt, das darf nicht wahr sein. Also jetzt unabhängig vom Trainer auch. Ich finde auch, ein Spieler muss sich dessen bewusst sein. Man hat da einen Riesenvorteil. Und wenn ich jetzt nochmal auf so eine Art und Weise dahin gehe, die mir womöglich die zweite gelbe Karte einbringt, dann ist dieser Vorteil dahin. Und am Ende haben sie ja dann tatsächlich auch verloren. Glaube ich, ne? War doch so.
Ja, nun ist Werder aber nicht deswegen abgestiegen, weil Kofeld Groß nicht rausgeholt hat und weil Groß diese Wahnsinnstat zur zweiten gelben Karte begangen hat. Da hängen ja viele Spiele davor auch dazwischen. Ne? Aber es ist ja manchmal interessant, wie man sich dann halt an diese Momente erinnert und denkt, weißt du noch damals? Eigentlich ja nur wegen Augsburg, wegen diesem Spiel sind wir da abgestiegen. Ist ja nicht ganz so. Aber es ist halt wichtig, ne? Learning daraus aus solchen Sachen das ist ja wichtig, dass Grosso das jetzt ja auch dann einbringt in diesem Trainerstab, wo er heute ist, auch auf solche Kleinigkeiten zu achten. Also natürlich. Alles hilft.
Ja, und da hat er ja auch eine eigene Erfahrung, die er da durchaus sinnstiftend auch mal einbringen kann in die Arbeit. Okay, JJ, willst du die E-Mail-Adresse nochmal nennen? Du machst das ja auch ganz gerne.
Ja, sehr gerne. Schreibt uns gerne weiter so. Wir haben übrigens, Grüße gehen raus an alle, die uns letzte Woche geschrieben haben, ganz viele wertvolle, tolle Hinweise auch bekommen für Themen, die wir noch umsetzen möchten. Im Moment sind wir so ein bisschen von der Aktualität getrieben halt, weil Werder jetzt mal 2 Spiele gewonnen hat. Aber wir werden davon ganz viel noch aufgreifen. Wenn das gut läuft, bei Werder ja auch schon zeitnah aufgreifen können. Schreibt uns ruhig weiter, auch eure Meinung hier zu den Themen. Die Mailadresse ist grün auf weiß@weser-kurier.de und das grün auf weiß schreibt ihr ohne Bindestriche und das grün mit UE und das weiß mit 2S hinten und dann kommt das auch bei uns an. Aber die meisten von euch wissen das ja schon, wir kriegen so viel Post.
So ist es. Und nächste Woche kommen wir dann wieder mit Folge 31. Also wir werden einen Punkt holen. Das wissen wir jetzt schon. Wie es bei Werder aussieht, werden wir beobachten am Sonntag.
Ne? Ja, selbst wenn sie noch 2-mal gewinnen, haben sie uns noch nicht.
Nee, glaube ich. Ja, du. Wir wissen auch, wie Abstiegskampf geht. Das ist überhaupt keine Frage. Ich wünsche was. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.
Und denkt daran, bleibt grün-weiß.